Wissen Sie denn nicht, dass Kabarett unanständig ist?
Hä? Wieso das denn?
Weil es bedeutet, sich in aller Öffentlichkeit über sein Personal lustig zu machen. Und sowas tut man doch nicht.
So, jetzt mal ganz lange, ganz ruhig, ganz ruhig. Wer sind Sie überhaupt?
Ich bin Migrationsbeauftragter. Darf ich mal Ihren Hintergrund sehen?
Ja, ich bin Franke.
Das erklärt manches, entschuldigt aber nicht alles.
Unsere Notaufnahme ist voll. Was wollen Sie hier?
Immer diese Fragen. Finden Sie nicht auch, dass die Frage der unangenehme Teil der Wahrheitsfindung ist? Warum begnügen Sie sich nicht mal mit einer Antwort?
Bitte?
Auf die drängendsten Probleme in diesem Land gibt es meistens welche drei Antworten?
Arbeitsplätze, alternativlos und später.
Das entspannt doch gleich.
Ja, aber was soll ich damit jetzt anfangen?
Schon wieder eine Frage, Herr Preol. Suchen Sie die richtige Antwort.
Später.
Kornwort Nummer 258, Zensur-Sulaufhebung. Hallo und herzlich willkommen zum 258. Kompott, den ich am heutigen, inzwischen ist sonnig, Freitag, dem 8. April aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 12, 20.
Ja. Und das Intro kommt aus der neuesten Anstaltssendung mit den Fragen, Antworten. Der Titel heute hätte eigentlich, also bis Dienstagmittag, bis Dienstagabend hatte ich auf dem Zettel, dass die Folge Westertritt hätte heißen sollen, weil der Wester getreten hat. Und danach gab es dann die Eilmeldung, dass da ein anderer Titel sinnvoller ist. Aber ja. So, was es hier heute wieder gibt, ist die klassische Dreiteilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech-Space inklusive Mafia-Meldungen. Und die Politik teilt sich auch wieder so auf wie die letzten paar Wochen schon, dass nämlich in Teil 1 sich sämtliche Atommeldungen verstecken. Aus Japan und aus Nicht-Japan. Und in Teil 2 alle anderen Politikmeldungen. Und was ihr euch jetzt hier einfach anhören könnt, wenn ihr einfach nur zuhört, das ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte, in der sich alles außer Atom versteckt, unter anderem die FDP, die Restregierung, eine Terrormeldung und mehr. 10 Grad Broken Cloud Sieger, cool Greetings. Es könnten aber auch 9 Grad sein, die sich dann wie 8 anfühlen. Bei 10 Grad fühlen sie es auf jeden Fall wie 7 an. Muss ich nicht verstehen. Der Wind macht 24 bis 43 km/h aus dem Westen. Ist also ein klitzewinziges bisschen windig. Hier macht was Geräusche. Ich mag das nicht, wenn das so Geräusche macht. Moment. So. Und dann bin ich auch wieder da. Weil, wenn ich das nicht sage, wisst ihr. Mit, was hätten wir hier? Erstmal hätte ich hier eine Hartzitik. Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Schneider hält auch die neuen, heute in Kraft getretenen Regelungen, heute wie letzten Freitag in Kraft getretenen Regelungen zu Hartz IV für verfassungswidrig. Seine Organisation werde all jene unterstützen, die in Karlsruhe gegen die Regelung klagten, sagte Schneider im Deutschlandfunk. Er gehe davon aus, dass das Bundesverfassungsgericht erneut Nachbesserungen verlangen würde. Schneider verwies darauf, dass sich die Situation der Kinder gar nicht verbessere. Anstatt sich Gutscheine für Schwimmbadbesucher abzuholen, sollten sie ein Anrecht auf eine vernünftig berechnete Geldleistung haben. Na, weil die lustigen... 10:30 Uhr. Die lustigen Gutscheine, die man da kriegen kann. Also das Bildungspaket, blablabla. Wenn man davon jetzt gerade irgendwie nichts nutzen kann, weil man zum Beispiel kein Essen in der Schule hat und keine Nachhilfe braucht fürs Kind und tralali und tralala und in keinem Sportverein ist und so, na, dann hat das Kind weniger Geld. Als eigentlich doch aber bräuchte, weil das ist ja blob. Ja, also im Endeffekt ist zumindest gut nachvollziehbar, dass es Leute gibt, die das für verfassungswidrig halten. Was die kacke Regierung, also Zensur soll er da fallen lassen hat. Aber ja, dann gab es eine Terrormeldung. Nämlich das Bundeskriminelle Amt nach dem Sprengstofffund in Dortmund weiter ermittelt hat. Nach dem Sprengstofffund beim Dortmunder Fußballstadion dauern die Ermittlungen an. Vor nächster Woche wird aber nicht klar sein, ob die drei Sprengsätze tatsächlich hätten explodieren können. Ach, das las ich letzte Woche, aber irgendwie noch ganz anders. Ein ganz schlimmer, doller, schlimmer Terrorist. Ach nee, der wollte ja die Dings nur, die Stadt da nur erpressen. Okay, ich gehe mal davon aus, dass es sich bei dem Mann nicht um einen Angehörigen des islamischen Glaubens handelt. Weil bei einem solchen wäre doch sofort sicher gewesen, dass es sich dabei nur um einen schlimmen, schlimmen Terrorist handeln kann, der uns alle umbringen wollte. Und wegen dem wir jetzt die Freiheiten abschaffen müssen, weil die Islamisten beneiden uns ja um unsere Freiheiten. Ja. Nö. No. So, dann die FDP. Da gab es eine Meldung, die hatte ich letzte Woche in den Shownotes sogar noch mit reingeschrieben, weil ich sie im Outline stehen hatte. Ich kann mich aber nicht lebhaft daran erinnern, sie auch erwähnt zu haben. Deswegen habe ich sie hier nochmal reinnotiert. FDP-Vorständler verlangt neuen Koalitionsvertrag. Berlin. In der FDP werden erste Rufe nach einer Aktualisierung des schwarz-gelben Koalitionsvertrags laut. Man müsse sich fragen, was gemeinsames Ziel der Koalition für den Rest der Legislaturperiode bis 2013 sei, sagte das FDP-Vorstandsmitglied Christian Arendt, der dpa. Er begründete das mit den veränderten Rahmenbedingungen seit Bildung der Koalition, einer verbreiteten Unsicherheit der Wähler und mit ausgebliebenen Reformen. Arendt verlangte einen Parteitagsbeschluss der FDP zum rascheren Ausstieg aus der Kernenergie. Dies sei nicht nur Sache der Bundestagsfraktion. Ist schon interessant. Nachdem einigermaßen klar ist, dass die Steuersenkung nicht kommen dürfte, zumindest nicht in näherer Zukunft, ist dem aufgefallen, dass die FDP irgendwie so ungefähr gar nichts durchgesetzt kriegt. Mal ganz davon abgesehen, dass die FDP sich ja selber auf ein Thema runtergedampft hatte. Na, das bisschen Bürgerrechte, was da noch übrig war, das haben sie ja alle irgendwie nicht so richtig ernst genommen. Und von daher, ja. Aber hey, dann hat sich letzten Freitag auch der FDP-Politiker Hirsch gemeldet und beim Parteitag im Mai eine Kampfkandidatur gegen den Vorsitzenden Westerbrülle für möglich gehalten. Nach Wahlniederlagen wie in der jüngsten Zeit gehöre die Vertretung der Partei auf den Prüfstand, sagte Hirsch im Deutschlandfunk. Hirsch ist mit Baum zusammen einer von den zwei Karlsruher Touristen, die zumindest in der Vergangenheit regelmäßig Gesetze von Bundesregierungen vor das Bundesverfassungsgericht gebracht haben und dann rein zufällig vom Bundesverfassungsgericht des Öfteren mal Recht bekommen haben, sodass also Gesetze kassiert wurden, mittel-, kurzfristig, ja, oder anders ausgedrückt. Das ging ja gar nicht. Ne? Und wenn der jetzt gegen Westerbrille antreten wollte, ich bin ja nun kein FDPler, aber also das fände ich gut. Ne? Ist eine Meldung vom letzten Freitag. Kann also auch sich um einen April-April-Scherz handeln. Dann gab es den BAVÜ-Abstand. Nach der Wahlniederlage in Baden-Württemberg tritt der Landesvorstand der FDP geschlossen zurück. Das Präsidium nahm den Vorschlag von Landeschefin Homburger nach deren Angaben einstimmig an. Bei den Neuwahlen des Vorstands Ende Mai will Frau Homburger wieder kandidieren. Ach, sie ist also nur mal pro forma zurückgetreten, damit die anderen zurücktreten, oder was? Ein bisschen dünn, mal ganz davon abgesehen, dass die Frau irgendwie programmatisch auch nicht viel zu bieten hat, will mir scheinen. So. Dann hat Rösler rumgeblubbert. Bundesgesundheitsminister Rösler hat von der FDP eine Kursänderung verlangt. Er sagte, der blöd am Sonntag, es komme darauf an, verlorene Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Ja, zum Beispiel gab es da mal so einen Minister, der gesagt hat, er werde eine große Gesundheitsreform machen und wenn er die nicht durchbekomme, dann wolle die Regierung ihn nicht und dann würde er zurücktreten. Ich kann mich entsinnen, das war irgendwie ein FDP-Minister. Ich komme nur gerade nicht auf den Namen. Herr Rösler, können Sie mir da vielleicht helfen? Na? So eine Fresse hatte der. Und was ist von seiner Gesundheitsreform gekommen? Gar nichts. Ja, der Einstieg in die Kotzpauschale. Nur, dass der soziale Ausgleich irgendwie putzigerweise in den Gesundheitsfonds rein verschoben wurde, der allerdings massiv gedeckelt ist. Na, weil da kommen jetzt keine neuen Beträge mehr rein. Weil das Einzige, was jetzt noch steigen wird in Zukunft im Verhältnis zu den Gehältern, das sind die Zusatzbeiträge. Und die laufen nicht über den Fonds. Oder anders ausgedrückt, da ist nichts mit Steuerausgleich oder mit Sozialausgleich. Irgendwann ist davon alle. Na, also so kann das Konzept auch nicht funktionieren. Geh weg. Na, also, Herr Rösler, Sie machen sich gerade lächerlich. So, dann gab es den Westertritt. FDP-Chef Westerwelle gibt Parteivorsitz auf. Und zwar, der Politiker sagte vor der Presse in Berlin, er werde aber Außenminister bleiben. Der FDP-Chef war zuletzt wegen Stimmenverlusten bei den Landtagswahlen versteckt in Kritik. Bla 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 bla. Und zwar macht er so den Mubarak. Bei der nächsten Wahl im Mai wird er nicht mehr kandidieren. Nix mit von wegen Rücktritt. Ein richtiger Rücktritt hätte geheißen, okay, er wirft jetzt hin. Gut, ich weiß nicht, ob vor Mai noch irgendwie irgendwo Wahlen sind. Zu gut Deutsch sein, er weigert sich aber jetzt zurückzutreten, sich noch aktiv auswirken wird. Aber also, dass Westerwelle irgendwie verstanden hat, warum eine Partei, mit der er sich gebrüstet hat, ja, und hier führt fast 15%. Warum eine Partei mit fast 15%, wo er sich ja an seinen Revers rangeheftet hat, dass er dafür verantwortlich ist. Wenn die plötzlich bei, ich weiß gar nicht, was ist irgendwie die letzte Bundesschätzung? 3,5? Also ist auf jeden Fall deutlich unter der 5%-Hürde. Dass es dann ihm auch angeheftet wird, dass er dafür ja genauso verantwortlich ist und er entsprechend gefällig sofort seinen Hut zu nehmen hat. Also ich meine, ich finde es nicht schlecht, wenn er die FDP deutlich auf fast 3% festnagelt. Fast im Sinne von weniger als. Dann ist mir das recht, weil, also, ne, hatte ich ja letzte Woche schon eine Bad Party. Wir machen da einfach eine Bad Party draus und dann machen wir eine Good Party, bestehend aus Hirsch, Baum und SLS. Und den Rest, der kann einfach in der Bad Party entsorgt werden. Rettungsschirm. So, dann gibt's Westervize. Das Präsidium der FDP berät in Berlin über die Neuaufstellung der Parteispitze. Im Mittelpunkt steht die Frage, wer Nachfolger des scheidenden Vorsitzenden Westerbrülle werden soll, der beim Parteitag im Mai nicht mehr für das Amt kandidieren will. Na, für einen demokratischen Prozess finde ich das sowieso irgendwie komisch, dass das Präsidium beschließt, wer sich zur Wahl stellen wird. Na, und dann wird es genau eine Person geben, die sich zur Wahl stellen wird. Und das ist dann völlig demokratisch. Ich glaube irgendwie, ich habe das Konzept von Demokratie noch nicht so richtig verstanden. Also nach meinem naiven Weltbild hätten dann da zumindest die Wahlberechtigten, also die FDP-Mitglieder, die da bei dem Parteitag sind, durchaus die Gelegenheit auf mehrere Wahloptionen haben müssen, damit man das Verfahren auch nur ansatzweise als demokratisch bezeichnen könnte. Aber ja, wie gesagt, ich scheine irgendwie das Konzept Demokratie nicht verstanden zu haben. Im Gespräch sind Bundesgesundheitsminister Rösler und Generalsekretär Christian Lindner auf der Sitzung, sagte Westerbrülle nach Angaben von Teilnehmern. Er sei bereit, auch das Amt des Vizekanzlers abzugeben. Das Amt des Vizekanzlers nicht, was es genau gar nicht gibt. Das Amt des Vizekanzlers nicht, was ungefähr gar nichts aussagt. Na? Weil das Amt des Vizekanzlers nicht, wie gesagt, das gibt es nicht. Das ist kein definiertes Amt, was man dann irgendwie hat, sondern das ist mehr so, ja, und wenn die Merkelin mal irgendwie nichts zu sagen hat, dann gibt es den Vizekanzler nicht, der kann dann irgendwie was sagen. Aber das ist nichts, was irgendwo im Grundgesetz definiert wäre oder sonst irgendwie eine Bedeutung hätte. Ja, von daher... Bei den Freien Demokraten wird inzwischen auch darüber diskutiert, ob Herr Westerbrülle Außenminister bleiben kann. Der Bundestagsabgeordnete Martin Lindner sagte im Rundfunk Berlin-Brandenburg, hier sei das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die Europaabgeordnete Transsilvana Koch-Merin bezeichnete derartige Forderungen dagegen als nicht fair. Westerbrülle sei ein exzellenter Außenminister. Seit wann das denn? Mal ganz davon abgesehen, dass Transsilvana irgendwie... ist sie mal wieder häufiger anwesend gewesen? Oder wie kommt es, dass sie sich überhaupt das Recht rausnimmt, Aussagen zu treffen? Ja, das war dann am Montag. Am Dienstag hat Rösler dann verkündet, er wird FDP-Chef. Keine Kabinettsumbildung. Berlin, Philipp Rösler soll als neuer Parteivorsitzender die FDP aus der Krise führen. Zugleich soll der 38-jährige Vizekanzler nicht werden und Bundesgesundheitsminister bleiben. Darauf haben sich das Parteipräsidium und die Landesvorsitzenden der FDP bei einem Treffen in Berlin geeinigt. Komisch, Demokratie geht irgendwie ein bisschen anders. Nach meinem naiven Verständnis beinhaltet eben Demokratie auch, dass es die Möglichkeit gibt, dass da mehrere zur Wahl stehen und die Wahlberechtigten dann sich entscheiden können zwischen denen. Na, weil, also ich meine, was wird das, wenn es fertig ist? So Demokratie-Marke, du kriegst einen Stimmzettel und da gibt's genau ein Feld zum Ankreuzen. Und da kannst du dann allerhöchstens noch sagen, nein, das Feld möchte ich nicht ankreuzen. Das ist ein bisschen wenig, ich weiß auch nicht. Die ständigen Push-Notifications gehen mir gerade gründlich auf die 12. Ja, also das Kabinett wollen sie nicht umbilden. Da gab es so zwischendurch irgendwie, ja, ist ja gut. Da gab es so zwischendurch irgendwie die Überlegung von wegen, ja, Rösler müsse jetzt Wirtschaftsminister werden, um sich zu profilieren. Also ich meine, beim Gesundheitsministerium merkt man, dass er keine Ahnung hat. Als nicht ganz fertig ausgebildeter Arzt. Na, er hätte irgendwie, wie war das, Augenarzt werden wollen. Hat allerdings die Augenarzt-Facharzt-Ausbildung abgebrochen, damit er Parteidödel werden konnte. Na, also der hat von Medizin auch nur oberflächlich Ahnung. Und der macht jetzt einen auf Gesundheitsminister. Und wozu das führt, naja, das kann man gerade schön sehen. So. Dann gibt es eine Genscher-Vention, der frühere Bundesaußenminister Genscher sieht seine Partei, die FDP, in der schwersten strukturellen Krise seit ihrem Bestehen. Genscher mahnt in einem Beitrag für den Tagesspiegel zugleich den designierten Vorsitzenden Rösler Zeit für den Neubeginn zuzugestehen. Man könne von Rösler kaum verlangen, dass er binnen 48 Stunden ein neues Personaltableau aus dem Ärmel schüttle. Zuallererst aber werde ein klares liberales Konzept erwartet, betonte Genscher. Erst danach folge die Entscheidung, welche Köpfe es umsetzen sollten. Jetzt zum Beispiel wäre mal irgendwie die Frage, habt ihr auch irgendwie andere Themen außer Steuersenkungen? Weil wenn ihr keine anderen Themen außer Steuersenkungen habt, dann könnt ihr euch die Personaldebatte eigentlich gleich komplett klemmen. Das bringt nämlich nichts, wenn ihr dann andere Leute da hinsetzt, die dann alle immer nur Steuersenkung, 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 Steuersenkung brabbeln. Ne? So, das dazu. Dann gab es das Tebakel übrigens billig. Die Deutsche Telekom hat nämlich ihre finanziellen Forderungen gegenüber Ex-Konzernchef Kai-Uwe Rieke und dem ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Zumwinkel im Zusammenhang mit der illegalen Bespitzelung von Gewerkschaftern, Betriebsräten und Journalisten deutlich reduziert. Wie der Telekom-Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 12. Mai zu entnehmen ist, müssen beide nur noch jeweils 250.000 Euro aus eigener Tasche zahlen. 250.000 für die Vollbeschnorchelung von jeder Menge Angestellten. Das finde ich interessant wenig. Na, also zu gut Deutsch, die Terrorcom nimmt dann insgesamt so bummelige 500.000 Öcken ein. Ja, ich weiß nicht, wie beschissen es der Telekom inzwischen geht so auf dem Markt, aber viel Geld ist das nicht. So. Dann gab es einen Religionskrieg mal wieder. Weil nämlich komme ich drauf? In Florida hat der völlig durchgedrehte Katholen-Hassprediger, Terry Jones war es, glaube ich, irgendwie, ist tatsächlich hinbekommen. Er hat einen Koran sich geschnappt und hat den verbrannt. Na, weil Bücherverbrennung, das ist ja eine großartige Sache, das haben wir ja schon immer so gemacht. Na, also der Hassprediger da, na, übrigens Hassprediger, Kathole. Oder zumindest irgendwie christlich angeblich. Er ist kein Islamist. Na, so viel zu der Frage, ob es irgendwie vielleicht auch außerhalb des Islam Hassprediger geben könnte. Ja, natürlich. Die kann es ungefähr überall geben, wo man sich irgendwie das Label Religion draufkleben kann. Die kann es sogar außerhalb von Religion geben, aber ja. Und da gab es dann irgendwie als Reaktion ist dann in Afghanistan, was glaube ich, sind dann irgendwie Leute aus Protest hingegangen und haben mehrere Menschen getötet. Was irgendwie beides nicht angemessen ist. Also sowohl irgendwelche Bücher zu verbrennen, insbesondere Bücher, auf die einzelne Personen gesteigerten Wert legen, als auch Personen umzubringen, ist beides nicht akzeptabel. Na, aber ja. So, dann gibt's den Boom-Bonus. Und nun zu den Wirtschaftsnachrichten. Schrubfefe. Transocean feiert ihr bestes Jahr in Sachen Zuverlässigkeit in der Geschichte der Firma. Deshalb kriegen die Manager auch gleich mal ein paar Millionen als Bonus ausgezahlt. Der Präsident und CEO alleine zahlt sich 4,3 Millionen Dollar aus. Wer sich jetzt fragt, wie die Firma, der die Plattform Deepwater Horizon gehört, die im Golf von Mexiko zu einer der größten Havarien der Geschichte geführt hat. Transocean leased the Deepwater Horizon to BP, so it contends it has no liability for the spill and explosion. Na, das war eine Meldung, die am 1. April rauskam, wo ich weiß gar nicht, welche Zeitung das war, die das da irgendwie als erstes veröffentlicht hat, glatt hingegangen ist und als Veröffentlichungsdatum 2. April hingeschrieben hat. Na, weil Transocean, die Betreiberfirma, der eigentlich die Deepwater Horizon gehörte, die ja nun recht katastrophal kaputt gegangen ist letztes Jahr, die bescheinigt sich ein großartiges Sicherheitsergebnis, weil das kaputtgegangene Ding, das haben sie ja an BP vermietet. Und die waren dafür verantwortlich. Hust. So. Dann gibt's den Goldstone-Rückzug. Israel will, dass UNO-Goldstone-Bericht über Militäreinsatz im Gazastreifen zurückzieht. Israel hat gefordert, dass die UNO einen Bericht über vermeintliche Kriegsverbrechen im Gazakrieg zurückzieht. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte im Fernsehen, der UNO-Sonderermittler Richard Goldstone habe bestätigt, dass das israelische Militär vor gut 2 Jahren nicht absichtlich gegen zivile Ziele vorgegangen sei. Und die lustigen Phosphorbomben, die sie eingesetzt haben in der Nähe von Zivilisten, waren ja auch Zufall. Motorflugzeug. Wo auch immer. Ist gerade ein bisschen wolkig. Ein bisschen sehr wolkig. Aber ja, ne? Also schon komisch. So, dann gibt es nochmal Neues von der Regierung. Die CSU fordert nämlich Vorratsdatenspeicherung. Vorratsdatenspeicherung, Vorratsdatenspeicherung, Vorratsdatenspeicherung. Die ist, also SLS hatte erklärt, dass sie die für verzichtbar halte. Die Bundesjustizministerin muss ihren Widerstand aufgeben und an den Verhandlungstisch kommen, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Stefan Müller, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. Das, was Leuthäuser-Schnarrenberger bislang zur Neuregelung vorgelegt habe, reiche nicht. Eine verdachtsunabhängige Verbindungsabschnorchelung benötigt es aber auch nicht, aber da kommen wir gleich noch zu. Ja, also als erstes kam irgendwie die Unionspfeifen und haben da verlangt. Dann hat der Bröllrich, unser herzallerliebster Innenvollidiot, der, drücken wir es mal vorsichtig aus, als Islamfeind sich ja schon einen Ruf erarbeitet hat. Der hat sich dann auch hingestellt und verlangt, ja, aber wir brauchen auf jeden Fall eine verdachtsunabhängige Vollverdächtigung. Er forderte laut einem Bericht der Financial Times Deutschland der Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger auf, ihren Widerstand gegen eine umfassende Neuregelung aufzugeben und zu verhandeln. Das Bundesverfassungsgericht hatte im März 2010 die deutsche Regelung zur Vorratsdatenspeicherung verworfen. Wir brauchen dringend wieder eine gesetzliche Befugnis zur Vorratsdatenspeicherung, sagte Friedrich laut FDD. In vielen Fällen von Menschenhandel über Kinderpornografie bis hin zu Terroranschlägen ist der Zugriff auf gespeicherte Kommunikationsdaten die einzige Chance, Verbrechen auf die Spur zu kommen. Als Beispiel nannte der Minister einen Terrorverdächtigen aus dem islamistischen Spektrum, ne? Weil Terrorverdächtige kommen ja nur aus dem islamistischen Spektrum. Wenn ein solcher festgenommen werde, müsse man herausfinden können, ob er mit Afghanistan telefoniert hat. Wozu? Was soll das bringen? Mal ganz davon abgesehen, wenn er da angerufen hat, steht das in seiner Telefonrechnung. Da braucht er keine verdachtsunabhängige Vollspeicherung sämtlicher Daten. Na, also der Bröhrig, der macht sich gerade wieder ganz besonders beliebt bei mir. Ist ja ekelhaft, was er am Montag da abgelassen hat. Dann gab es noch mehr Überwachung, ne? Weil auf dem 23. Bundeskongress der Deutschen Polizeigewerkschaft auch wieder brüllig aufgetaucht ist, eine Mindestdatenspeicherung. Mindestdatenspeicherung, ne? Jetzt ist es nicht mehr verdachtsunabhängige Verbindungsvorratdatenspeicherung, sondern Mindestspeicherfrist nennt er das Ding jetzt. Und jetzt hat er nach einer Mindestspeicherung von 6 Monaten verlangt. Also frühestens nach 6 Monaten dürfen Verbindungsdaten gelöscht werden. Spätestens nach 3 Trilliarden Jahren oder was? Herr Brüllrich, ich verlange sofortigen Einblick in sämtliche Telefonrechnungen von Ihnen, Telefonrechnungen von Ihrem Büro, von Ihren sämtlichen Telefonapparaten, mobil oder fest oder sonst was, ne, weil Sie haben doch nichts zu verbergen. Meine Fresse. Er beschwerte sich, dass es in Deutschland mehr Datenschutzbeauftragte gebe als Opfer- und Kinderschutzbeauftragte. Dabei sei Datenschutz zwar ein hohes Verfassungsgut, aber eben nicht das höchste. Auch so ein Brüller. Na, Kinderschutzbeauftragte und Missbrauchsbeauftragte braucht es da, wo es Missbrauch gibt. Datenschutzbeauftragte schreibt der Staat jeder Firma vor. Na, wenn der Staat jeder Firma vorschreibt, einen Missbrauchsbeauftragten für Kindesmissbrauch zu haben, da gibt es so Firmen, da sind nicht mal Kinder in der Nähe. Die sind da nicht beschäftigt, die kommen da nicht hin, die haben da nichts mit zu tun, sind keine Kunden davon. Ja, sollte man da irgendwie einen Kindesmissbrauchsbeauftragten, der hätte irgendwie, also zumindest in der Aufgabe, ungefähr gar nichts zu tun. Na, aber Brüllrich brüllt halt mal wieder. Dazu fällt mir spontan ein Abschießen. So, dann gab es den Panikabbau. am 5., das ist Dienstag gewesen, die nach Anschlagswarnungen im vergangenen Herbst eingeführten Sicherheitsmaßnahmen an Berliner Reichstagsgebäude sind weiter gelockert worden. So wurden die Absperrungen im Umfeld aufgehoben, die Kontrollen direkt am Reichstag bleiben aber vorerst bestehen. Nur noch mal für den Hinterkopf, das waren die Geschichten, die damals eingeführt wurden, weil de Terrier gewusst haben will, dass noch im November ein Terroranschlag passieren würde. Ja, ich drücke es mal vorsichtig aus. Ja, der November ist jetzt schon ein paar Tage her. Wir können jetzt natürlich warten, bis der nächste November endet. Aber also ganz ehrlich, da habe ich jetzt akut keinen Bock drauf. Also die Uhren drehen sich im Bundestag alle so ein bisschen langsamer. Dann hat die FDP sich ganz offiziell auch nochmal gegen die Vorratsdatenspeicherung gewandt. Der FDP-Geschäftsführer Arendt sagte der deutschen Presseagentur, eine 6-monatige Speicherung von Internet- und Telefondaten sei für seine Partei kein Thema. Die Ermittlungsbehörden müssten sich daran gewöhnen, schnell und konsequent zu arbeiten, anstatt auf Datenfriedhöfen zu suchen. Na, weil wenn man wissen will, hat der Mann mit Afghanistan telefoniert? Ja, also zumindest für die Telefonrechnungen sind ein paar Daten vorhanden. Die sind natürlich keine 3 Trilliarden Jahre vorhanden. Aber wenn die Polizisten ihren Job einfach nicht machen, zeitnah. Na, das ist ein schlimmer Terrorist, das müssen wir jetzt ganz schnell wissen, ob er vor einem halben Jahr mal irgendwann telefoniert hat. Wozu? Na, da hat noch keiner irgendwie belegen können, wozu man sowas eigentlich brauchen würde. Von daher, nein. Sehr gut. So, und dann gab es am Dienstagabend, 21.10 Uhr, ich hatte die Eilmeldung bei dpa, und dpa war auch irgendwie so die Quelle, auf die sie sich alle eine ganze Weile bezogen haben, gab es nämlich die Meldung, dass die umstrittenen Sperren für Kinderpornos im Internet endgültig vom Tisch seien. Die Spitzen der schwarz-gelben Koalition in Berlin beschloss, das Sperrgesetz der Vorgängerregierung zu kippen. Wobei irgendwie spannenderweise bei sämtlichen Tagesschau-Beiträgen nicht erwähnt wurde, dass die christlich zensierende Union bis noch vor ungefähr 3 Tagen davor, also bis letztes Wochenende noch, der Meinung war, nein, also die Internetzensur, die ist ja alternativlos. Die ist ja ganz wichtig und da kam dann ja auch irgendwie der Krings, kam ja am Ende Februar schon aus dem Gebüsch und hat gesagt, so, das Jahr ist rum, wir müssen jetzt sofort zensieren. Ja, nö. Das Gesetz der schwarz-roten Vorgängerregierung sah vor, kinderpornografische Seiten im Netz zu sperren. Vor allem Internetnutzer liefen Sturm gegen das Vorhaben. Union und FDP vereinbarten im Herbst 2009 in ihrem Koalitionsvertrag, die Sperren zunächst nicht anzuwenden, was übrigens verfassungswidrig war, und ein Jahr lang das Löschen zu testen, um dann über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Nun soll das Gesetz endgültig aufgehoben werden, und zwar mit einem Gesetz. So, wie es eigentlich sich gehört, dass nämlich das Parlament als Legislative da tatsächlich ein Gesetz beschließen darf, mit dem dann das Gesetz entsorgt wird. Ja, und dann hat Friedrich sich tatsächlich mal irgendwann vor die Presse gekullert und gesagt, ja, löschen funktioniert. Ja, ach! Na, das ging ja sogar aus den bundeskriminellen Statistiken hervor, wenn man sie denn richtig zu lesen in der Lage war. Wobei man aus den bundeskriminellen Statistiken halt auch das Gegenteil rausflöhen konnte. Ne? So frei nach dem Motto, sperren bis zum Löschen. Sperren und löschen. Löschen und dann sperren. Konnte man da ja auch rausfrickeln, weil ja, es gab halt Seiten, die sind nicht nach 3 Sekunden verschwunden. Und eine Seite, die tatsächlich nicht löschbar war, ne, das, deswegen gibt es da so als Erfolgszahl nur die 99%, weil eine Seite war ja nicht löschbar von paar hundert. Dann hat Schünepeng wieder rumgebrabbelt. In der Koalition wird weit um die Neuregelung der Vorratsdatenspeicherung gestritten. Niedersachsens Innenvollidiot Schünepeng, CDU, warf Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger eine ideologische Blockadehaltung vor. Wer blockiert da und ist ideologisch? Komisch. Irgendwie kann ich außer den Unionspfeifen, die ständig nach Vollüberwachung verlangen, keine ideologisch verbrämten Vollidioten entdecken. Ich weiß auch nicht. Die FDP-Politikerin schütze Pädophile und Terroristen und werde damit selber zu einem Sicherheitsrisiko, sagte Schünebrüll der Die Welt. Weiter betonte er, ohne eine umfassende Neuregelung der Vorratsdatenspeicherung könne Kriminalität in vielen Fällen nicht bekämpft werden. Der Kerl nervt, echt. Geh sterben, und zwar schnell, ehe ich nachhelfe. Mann. So, dann ist Schwafbach übrigens auch völlig merkbefreit. Der hat nämlich dann am Mittwoch verkündet, der CDU-Innenexperte Busbach hält es für falsch, auf die Sperrung von Kinderpornografie-Seiten im Internet zu verzichten. Bosbach sagte dem evangelischen Pressedienst, er sei enttäuscht, dass die FDP diesen Verzicht verlangt habe. Soweit ich weiß, steht da so in sinngemäß in einem Koalitionsvertrag, den übrigens nicht die FDP alleine abgeschlossen hat, dass sie das Löschen mal ausprobieren wollen, nachdem selbst Friedrich zugeben musste, ja, Löschen funktioniert. Ist es schon interessant, dass Bosbach jetzt der Meinung ist, nein, das geht ja gar nicht, wir müssen weiterhin die Zensur haben. Däh. Die Koalition hatte sich gestern Abend darauf verständigt, einschlägige Internetseiten künftig zu löschen, statt sie zu sperren. Bosbach bemängelte, es bleibe die Frage offen, was mit Seiten geschehe, die nicht gelöscht werden könnten. Die eine. Ja, plus die Frage, die sich mir da halt spontan aufdrängte, ist, was ist denn eigentlich auf der einen Seite so für Inhalt drauf? Wetten, der ist da, wo die Seite gehostet wird, legal, weil das deutsche Konzept, was ist alles Kinderpornografie, ja doch ein bisschen ausschweifend ist. Na, inklusive, also erstmal so das, was einigermaßen offensichtlich ist, die Missbrauchsdokumentation. Gut, das wird irgendwie so ungefähr nirgendwo auf der Welt gut geheißen. Na, und nein, auch nicht in China. Wer in China damit erwischt wird, dass er so eine Sachen hostet, der verliert Körperteile. Eventuell sowas wie den Kopf. Völlig unwichtig. Zumindest als CDU-Politiker. Dann gibt's die Scheinkinderpornografie. Das sind dann irgendwie Erwachsene, die bei Geschlechtsakt oder ähnlichen Geschichten sich abbilden lassen, die aber so aussehen, als könnten sie Kinder sein. Ja, dann gibt es die Jugendpornografie, wenn dann Personen zwischen 14 und 18 oder die aussehen, als seien sie zwischen 14 und 18 unterwegs sind. Dann gibt es Texte, dann gibt es Zeichnungen, wo ungefähr niemand dran leiden musste. Ja, alles das ist aber auch ganz doll böse und muss auch alles weg. Na, das wird nur nicht funktionieren, weil es Länder gibt, die Freedom of Speech wirklich hochhalten. Na, und dann hieß es aber auch erst noch am Dienstag, am Mittwoch, so, ja, das wäre jetzt aber irgendwie kein Deal gewesen. Na, weil die erste Vermutung, die sich mir aufdrängte, ja darin bestand, okay, die FDP kriegt dieses kleine Präsent für den neuen Parteivorsitzenden, aber dafür wird dann die Union irgendwas fordern. Ja, der erste offensichtliche Punkt war die Visa-Warndatei. Leute, die es gewagt haben, Personen ins Land holen zu lassen oder überhaupt bei einem Visa-Vergabeverfahren beteiligt zu sein. Das muss man ja ewig lange speichern, weil es könne ja sein, dass da eventuell möglicherweise vielleicht ein Terrorist bei hätte sein können. Nein, kann es nicht. No, und führende Unionsabgeordnete fordern dafür Gegenleistungen der FDP bei den Antiterrorgesetzen. Einen Verzicht auf Internetsperren gegen Kinderpornografie wird es nur geben, wenn gleichzeitig zahlreiche befristete Antiterrorbefugnisse der Geheimdienste entfristet werden, sagte Fraktionsvize Günther Krings, christlich zensierende Union der Neuen Osnabrücker Zeitung. Am Mittwochabend hatte Krings bereits den Verzicht auf Internetsperren, die als Überlebenshilfe für den Koalitionspartner bezeichnet. Der Vorsitzende der Bundestagsinnenausschuss Wolfgang Brüllbach, Bospeng, sieht im Verzicht auf die Internetsperren den Preis dafür, wenigstens einen kleinen Fortschritt bei der Visa-Warndatei und bei den Antiterrorgesetzen zu erzielen. Die Kuh ist noch nicht vom Eis. Ja, und dann ist ausgerückt, sie haben dann angefangen und gesagt, ja, jetzt, wo wir euch entgegengekommen sind, wollen wir aber alle anderen Terrorgesetze durchkloppen. Dazu fällt mir so spontan, als spontane Reaktion ein, hell no, geht sterben. Und übrigens, das Zensurerleichterungsgesetz, so rum, da gibt's ein Verfahren, was beim Bundesverfassungsgericht einschlägig ist. Hat auch schon Aktenzeichen. Nein, da gibt's noch keine Termine und keine Aussichten drüber. Na, deswegen offizielle Aussage von den klagenden Anwälten. Ja, das gucken wir uns jetzt mal ganz in Ruhe an. Je nachdem, wenn dann irgendwie ein Gesetz beschlossen wurde, dass das Zensursolar-Gesetz tatsächlich abschafft, dann werden wir sicherlich auf die Klage auch verzichten, weil das Gesetz ist dann weg. Aber solange das Gesetz nicht weg ist, kann man die Klage da erstmal liegen lassen. Die wird ja nicht schlecht. Ganz im Gegenteil. Krings sagte, die Union werde Rückschritte bei den Antiterrorgesetzen nicht akzeptieren. Die 2007 verlängerten und teilweise erweiterten Befugnisse von Bundesnachrichtendienst, Militärischem Abschirmdienst und Bundesverfassungsschutz würden Anfang 2012 auslaufen. Ja, das hat mal einen Grund gehabt, dass die befristet waren, weil nämlich es schlicht und ergreifend bewiesen werden sollte, dass die tatsächlich etwas bewirken. Und nachdem sich jetzt rausstellt, die bewirken nichts oder zumindest nichts Gutes, kann man diese Regelungen ja ganz einfach wieder abschaffen. Mann, Krings. Krings hat Sprechverbot, nachdem er dem Guttenplack geholfen hat. Und dann gab es übrigens noch den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Der hat eine Sachstandsanalyse getätigt, die Heise Online vorliegt und hat in der EU keine Hinweise dafür gefunden, dass eine verdachtsunabhängige Protokollierung von Nutzerspuren den Ermittlern nachweisbar bei ihrer Arbeit hilft. In den meisten Ländern kam es in den Jahren 2005 bis 2010 zu keinen signifikanten Änderungen der Aufklärungsquote, heißt es in dem neunseitigen Bericht. Die Rate der Täterermittlungen sei ein wichtiger Indikator des Strafverfolgungssystems. Na, oder anders ausgedrückt, die, ach so alternativlose, verdachtsunabhängige Vollverdächtigung hilft nicht. Wir haben übrigens um 11. Fällt mir gerade so auf. Na, und die Länder, die sie nicht haben, die sie zum Beispiel nie umgesetzt haben oder die, wie Rumänien, sie für verfassungswidrig erklärt haben und abgeschafft haben, denen fehlt auch nichts. Es ist also nicht so, als würde man eine verdachtsunabhängige Vollverdächtigung der gesamten Bevölkerung benötigen. Ja, von daher, Herr Brüllrich, nehmen Sie das zur Kenntnis. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages, nur für den Fall, dass Sie noch nicht verstanden haben, wozu der gut ist, der befasst sich mit Fragen, von denen Politiker behaupten, dass die ja gar nicht zu stellen seien. Wie zum Beispiel die Frage, ob das Bundeskriminelle Amt einfach so an ausländische Internetanbieter herantreten dürfte und sie darauf hinweisen dürfte, dass es sich übrigens bei jenen Inhalten auf jener Webseite dort um kinderpornografisches Material handle. Ja? Da hat Ihr Vorgänger schon seine Probleme gehabt, beziehungsweise dessen Vorgänger. Also der Schäuble zu Deutsch. So, dann gibt's noch die Ackerliste. Das Abendessen bei Merkel. Gästeliste muss offengelegt werden. Berlin, knapp 3 Jahre nach einem umstrittenen Abendessen von Kanzlerin Merkel für den Deutsche Bankchef Josef Ackermann, muss die Gästeliste komplett offengelegt werden. Zugleich entschied das Berliner Verwaltungsgericht aber, dass der Terminkalender der Kanzlerin für die Öffentlichkeit grundsätzlich tabu bleibt. Gegen das Urteil kann Berufung beantragt werden. Merkel hatte zu Ackermanns 60. Geburtstag Vertreter aus Wirtschaft und Gesellschaft ins Kanzleramt gebeten. Und die Vermutung, dass sie irgendwie dem Ackermann einfach nur mal eine Spende hat zukommen lassen, weil er immer so schön gespendet hat. So, wo war ich? Also Merkels Gästeliste muss jedenfalls offengelegt werden. Und ja, ich vermute mal, sie wird da Rechtsmittel gegen einlegen. Dann gibt's noch die Eichmakten. Israel veröffentlicht nämlich geheime Eichmann-Dokumente. Die Dokumente waren jahrzehntelang streng geheim. Jetzt hat Israel zahlreiche Unterlagen zum Prozess gegen den NS-Verbrecher Adolf Eichmann veröffentlicht. Das Staatsarchiv in Jerusalem stellte dutzende Dokumente ins Netz. In einer Woche jährt sich der Prozessbeginn zum 50. Mal. Eichmann war im Zweiten Weltkrieg für die Deportation von Millionen von Juden in die deutschen Vernichtungslager verantwortlich. Nach dem Krieg im Mai 1960 spürten ihn israelische Agenten in Argentinien auf und brachten ihn nach Israel. Unter den jetzt veröffentlichten Dokumenten finden sich auch Protokolle von Gesprächen Eichmanns mit seinem deutschen Anwalt, allerdings in hebräischer Sprache. Auf die Frage, ob er seine Taten bereue, sagte Eichmann demnach wörtlich: Mein Gewissen ist völlig rein. Er habe niemanden getötet und nur Anweisungen von oben befolgt. Ja, das sind ja so Geschichten, wo der Bundesnachrichtendienst auch definitiv auf Akten sitzt und nichts rauslässt. Von daher, Oh, und dann gibt's hier noch Change We Can Believe in. Mutmaßlicher Drahtzieher vom 11. September soll nämlich vor das Militärtribunal. Die Anschläge von 11. September haben weltweit für Entsetzen gesorgt. Nach einem erbitterten politischen Streit hat die US-Regierung den bisher größten Terrorismusprozess des Landes nun im Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba angesetzt. Na, also hier so von wegen die Militärtribunale, die ja nun einigermaßen offensichtlich keine Gerichtsverfahren sind, die finden weiter statt. Hatte Obama zwar mal ausgesetzt, aber ja, jetzt kann man sie auch wieder neu machen. Ja, und zwar geht's hier um 4 Leute, unter anderem den Khaled Sheikh Mohammed, den man eigentlich gar nicht mehr sinnvoll vor Gericht bringen kann, weil alle Aussagen von ihm einem Beweisverwertungsverbot unterliegen, weil die nämlich unter Folter entstanden sind, beziehungsweise es sich eben nicht mehr trivial nachweisen lässt, dass sie nicht unter Folter entstanden sind. Und alles, was unter Folter entstanden ist, ist in der US Justiz nicht verwendbar. Fruit of the poisonous tree. Na, oder anders ausgedrückt, es könnte eigentlich, wenn der ein faires Verfahren bekäme, glatt rauskommen, dass dem nicht nachgewiesen werden kann, dass er irgendwas Böses getan hat, weil alles, was ihn irgendwie belastet, ja unter Folter von ihm ausgesagt wurde und damit nicht verwendbar ist. Und Obama macht jetzt also ein Militärtribunal gegen den und noch irgendwie eine Handvoll anderer. So, die Bahn hat übrigens Geld zu verschenken, nämlich die 500 Millionen Euro Bahndividende, haben sie beschlossen. Und der einzige Aktionär, den es da gibt, nämlich den Bund, der kriegt das. Huch, fürs Geschäftsjahr 2010. Die Summe wird an den Bund als Alleineigentümer abgeführt, berichtet Bundesverkehrsminister Peter Ramsau in Berlin. Ein Teil davon solle wieder Investitionen der Bahn zugutekommen. Ein Teil davon, aha. Die Bahn könnte übrigens auch selber investieren. Dann müsste sie das Geld nämlich gar nicht aus der Hand geben und könnte selber sich um das Geld kümmern. Aber das wäre zu einfach, ne? So, am Mittwoch gab es dann die Katholiken, die übrigens massenhaft austreten, nämlich fast 40% mehr Austritte aus katholischer Kirche. Hamburg, die Missbrauchsaffäre in der katholischen Kirche, hat im vergangenen Jahr zu einem Anstieg der Austritte um fast 40% geführt. Rund 180.000 Katholiken haben laut Christ und Welt 2010 ihre Kirche verlassen. Das waren gut 50.000 mehr als im Jahr 2009. Die Daten beruhen auf einer Umfrage unter den 27 Bistümern. Damit können zum ersten Mal mehr Katholiken als Protestanten aus der Kirche ausgetreten sein. Die evangelische Kirche schätzt, dass 2010 etwas weniger als 150.000 Protestanten ausgetreten sind. Oder anders ausgedrückt, von wegen hier christlich geprägtes Weltbild, bla bla. Ja, bald gibt es kaum noch Leute, die da den organisierten Kirchen angehören. Dann hat das Bundesverfassungsgericht mal gegen Polizei geurteilt. Die Polizei darf nämlich Tatverdächtige nicht über mehrere Stunden hinweg für erkennungsdienstliche Maßnahmen festhalten, wenn die Identität bereits feststeht. Da ging es darum, dass Leute vor Jahren mal irgendwann was Böses getan hatten. Und da kam die Polizei und wollte wissen, wer sind sie. Die hatten dann Ausweise dabei, haben ihre Ausweise vorgezeigt und es gab irgendwie keinen Anhaltspunkt, dass die Daten auf den Ausweisen irgendwie nicht zutreffend wären und es sich nicht um die Personen handeln würde. Die Polizei hat die trotzdem mitgenommen, über Stunden eingesperrt, um dann Fotos von denen machen zu können. Ja, ich meine, da gibt es so Fotoapparate, die kann man einfach mal so mit sich rumtragen. Ja, also Fotografen sind inzwischen tragbar geworden, ich weiß auch nicht. Braucht es dann jetzt erst wieder ein BFFG-Urteil? Das wird natürlich überhaupt keine Auswirkungen haben. Auf überhaupt niemanden, weil da wird jetzt niemand für bestraft und wird sich auch niemand dran halten. Aber hey, die Commerzbank, die hat dann angekündigt, Geld an den Bund zahlen zu wollen, nämlich die Staatshilfen, 14,3 Milliarden Euro, der noch 16,2 Milliarden Euro schweren stillen Einlage des Bankenrettungsfonds, sollen bis Mitte Juni zurückgezahlt werden, deutlich mehr als im Februar angekündigt. Dafür wird die Commerzbank wieder neue Aktien auf den Markt schmeißen und davon dann die Rückzahlungen finanzieren. Die Commerzbank hatte übrigens bisher es nicht mal fertiggebracht, irgendwie Zinsen zu zahlen. So, und dann gab es gestern noch den Porto-Boom. Portugal braucht Finanzhilfe von der EU. Lissabon, das hochverschuldete Portugal, bittet die Europäische Union nun doch um Finanzhilfe in noch unbekannter Milliardenhöhe, erklärte der Finanzminister der geschäftsführenden Regierung. Und die geschäftsführende Regierung wollte eigentlich mit diesen Geschichten nichts zu tun haben und hat deswegen sich ja eigentlich vom Amt zurückgezogen. Dummerweise waren noch keine Neuwahlen. Deswegen führt die geschäftsführende Regierung weiterhin das Geschäft und eben auch mit Schwung an die Wand. Ja, wenn es denn sein muss. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es ein Stück Musik. Das gab es schon mal, allerdings hier in einer relativ frischen Version. Nämlich aus Bahrenfeld am 27.06. habe ich Rapalje Nevermind the Strangers aufgenommen. Wo mir dann erst hinterher aufgefallen ist, dass ja die Öjendorf-Version, wo dann da betont wird, dass wir die ja gerade erst seit 4 bis 6 Wochen spielen. Das kann nicht sein. 10 Wochen ist der Abstand zwischen Bahrenfeld und Öjendorf gewesen. 9 Wochen dieses Jahr. Aber ja, ist 6 Minuten 1 lang, gefolgt von Dietmar Wischmeier zum Thema Mappos aus WDR 5, Spaß 5 am 24.03., also am Tag vor der Wahl oder 2 Tage vor der Wahl, auf jeden Fall vor der Wahl. Gefolgt nochmal von Volker Piespers über den FDP-Wechsel vom 5.04. 2.51 ist der dann lang. So, und dann habe ich die hier nicht abgesternt. Ja, dann kann ich auch doof gucken. So, und dann wünsche ich mir erstmal, dass ihr mich nicht anbellt, wie so ein blödes Hundevieh. Sondern wenn euch irgendwie Informationen hier gefehlt haben oder irgendwas komisch vorkam, fragt mich einfach zum Beispiel per Kommentar in meinem Weblog. Wo ihr das finden könnt, ist relativ einfach. Entweder gebt ihr compiblog.de in die Browser-Adresszeile ein oder ihr sucht nach Kompott, dann findet ihr das auch. Also wenn ihr nicht das Möbel nehmt. Und irgendwo habt ihr diese Datei auch her. Irgendwo da, wo ihr sie her habt, ist entweder mein Blog oder ein Link in der Nähe. Da müsst ihr dann halt drauf fallen. So. Und genau, dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um hier hören zu können. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Musik und den 2 Outros und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Ein Lied einstudiert in letzter Zeit, wo David jetzt Flöte lernt und Geige Melodien und so. Ich habe da früher Ritucki gespielt, das mache ich jetzt William und Dieb hat Akkordeon gespielt. Thank you.
takes two to get together. It takes time to make it last. Till we all end up in some way, like the prince in last night's last. But we take his chums together, let's not think about the end. Never mind the strangers, cause I always be your friend until the end. Ups and downs, we came further than we ever dreamed for a county or a town. I never up on town tomorrow, for if it all just ends. Never mind the strangers, cause I'll always be your friend until so hard, that's the way it goes. We've been shaken, wrapped and rattled, taking yachts and body blows. If we can be together, life is real wonderful, man. Never mind the strangers, cause I'll always be your friend until you die. Thank you.
Hätte mir vor 20 Jahren jemand zugeraunt, ich würde Helmut Kohl, der einst für einen leidlichen Ehrenmann halten, jedenfalls soweit das in der Politik überhaupt möglich ist, mir wäre übel geworden. Aber da kannte ich das Wendewesen Mappus ja auch noch nicht. Der Mappus gehört zur Familie der Schleimscheißer und dort zur Untergruppe der Großmaulolme. Jahrzehntelang können diese bleichen Kreaturen im politischen Morast eines Landesparteitags Unterbezirks überleben, ohne aufzufallen. Hier im Sumpf der politischen Willensbildung tröten und blubbern sie populistische Fürze vor sich hin, bis ihre Zeit gekommen ist. Dann aber schnellt der Mappus aus dem Pfuhl hervor und streift sich die ganz dicke Hose über. Plötzlich steht er im Rampenlicht und da ihn niemand kennt und noch weniger ihn überhaupt kennenlernen wollen, holt er die markigen Worte aus seiner Zeit im Sumpf hervor. Atom, ja, 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 Stuttgart sprengen, Bahnhof bauen, prima, prima, prima. So profiliert sich das bissige Biest auch bundesweit und gilt in seiner Partei der angewandten Prinzipienlosigkeit als harter Hund. Im Gegensatz zur regierenden Wanderdüne aus Berlin steht der Mappus wie ein tapferer Feldhamster inmitten wogender Unmut im Ländle. Und wenn die Welt voll Grüne wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen, posaunt es aus der Staatskanzlei hervor. Der Mappus kennt seinen Luther wohl und weiß, dass Standhaftigkeit heute in der Politik ein Alleinstellungsmerkmal ist. Allein zu stehen ist jedoch dem Politischen als solchem fremd. Das Volk auf den Barrikaden, die Wanderdünen in Berlin längst fortgeweht zu einer neuen Meinung, steht der Mappus plötzlich allein auf weiter Flur. Mit dem Atomstrom ist kein Staat mehr zu machen. Zu dumm nur, dass kleines, dickes Mappus gerade den Oberatomgriller NBW für ein sattes Sümmchen aus Landesmitteln zurückgekauft hatte. Naja, ist nicht mein Geld, grinst er in sich rein und ruft die Wanderdüne an in der bösen Stadt. Hallo Chefin, ich mach für dich Neckar-Westheim dicht und scheiß der Hund drauf auch noch Philipsburg 1. Wenn's sein muss, steck ich mir sogar eine Sonnenblume ins Arschloch rein und hopse nackend durch den Stuttgarter Schlosspark, nur damit ich meinen schönen Posten nicht verliere. Das hört man in Berlin mit Wohlgefallen, denn wenn die Wanderdüne eines nicht verzeiht, dann, dass man wegen der Meinung von gestern die Macht von morgen aus den Augen verliert. So springt der kleine Wicht weiter frohgemut durchs Ländle und trällert vor sich hin. Heute back ich, morgen brau ich, Sonntag hol ich dem Wähler seine Stimmen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich auf seine Meinung scheiß.
WDR 2.
Radio zum Mitnehmen.
Kabarett.
Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Ach, ist das nicht erfrischend, so ein Bad in Krokodilstränen? Kaum ist Guido Westerwelle, der Mann, der auf jedem Schiff, das dampft und segelt, derjenige ist und war, der nichts geregelt kriegt, als Parteivorsitzender zurückgetreten, da wird er mit Lob für seine großartige Arbeit der letzten 10 Jahre überschüttet. Der Mann, dem man gestern noch einen Igitt-Faktor bescheinigt hat, soll auf jeden Fall weiter Außenminister bleiben. Will sagen, er soll sich in Zukunft möglichst nur noch im Ausland aufhalten. Der Steuersenkungslautsprecher schaltet sich selber ab, um die Restlaufzeit seiner Partei zu verlängern. Und die bereits einsetzende Legendenbildung wird folgendermaßen aussehen. Fukushima ist schuld. Nur ein Tsunami bislang unbekannten Ausmaßes konnte die Monsterwelle der FDP stoppen. Doch er will weiter mit aller Kraft für die Liberalen arbeiten. Das klingt wie eine Drohung. In welcher Welt genau sich Mr. 18% derzeit aufhält, ist nicht bekannt. Nur, dass die Bundesregierung in dieser seiner Welt großartige Arbeit leistet. Wie war das noch vor 18 Monaten nach der Bundestagswahl? Ohne ein gerechteres, einfacheres und niedrigeres Steuersystem ist eine Koalition mit der FDP nicht zu machen. Das Einzige, was dann kam, war die Mehrwertsteuersenkung für Hotels. Die möchte zum Beispiel Generalsekretär Lindner, den sie Bambi nennen, wieder rückgängig machen. Es gab noch ein großes schwarz-gelbes Projekt, die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke, die uns Merkel vor 6 Monaten als Revolution im Bereich der Energieversorgung und Brüderle als den Beginn einer neuen Zeitrechnung verkauft haben. Die wird auch gerade wieder rückgängig gemacht. Nüchtern betrachtet könnte man sagen, dass diese Bundesregierung 18 Monate lang zwar nicht umsonst, aber vergeblich gearbeitet hat. Und das ist auch das Vermächtnis des großen Steuermannes Guido Westerwelle. Er hat die FDP in 8,5 langen Jahren in alle Landtage und schließlich auch zurück in die Bundesregierung geführt, nur um sie dann in 18 kurzen Monaten mit dem gleichen Elan wieder aus allem herauszuführen. Das war anstrengend. Jetzt ist der Mann im biblischen Alter von 49, also fast halb so alt und doppelt so verbraucht wie Helmut Schmidt, und deshalb verkauft er uns seinen Rückzug als Generationswechsel. Statt des pubertierenden, sprunghaften Hans Dampf in allen Gassen soll jetzt angeblich der gereifte und erfahrene Rösler kommen, den sie seit seiner Gesundheitsreform Pharmazäpfchen nennen. Er soll die FDP zu alter Stärke führen. In ihren starken Zeiten holte die FDP übrigens nie mehr als 6 oder 7% der Stimmen. Das reicht aber heute nicht mehr, um als Zünglein an der Waage mal hier und mal da zu lecken. Bis neulich.